Aber lass uns da echt mal über einen Menschen reden. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir so dieses Explodieren haben?
Ja. Also eigentlich ist es tatsächlich egal, ob wir über das menschliche Gehirn sprechen.
Ja.
Also wir Menschen unterscheiden uns neuronal tatsächlich herzlichst wenig von unseren Hunden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine da. Ich freue mich so, so arg, dass eine Gästin, die schon öfter bei mir war, heute wieder Zeit hat. Hallo Iris, möchtest du dich bitte einmal vorstellen?
Hallo, ja, auch danke für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Das freut mich auch sehr. Ich bin die Iris und ich bin vom Quellberuf Verhaltensbiologin, habe meinen Doktor gemacht zum Thema Bindung und Stressbewältigung und arbeite jetzt schon seit über 20 Jahren im Hundebereich als Hundeverhaltensberaterin, habe mich hier spezialisiert auf schwer traumatisierte Hunde, die meistens auch krank sind, muss man sagen, meistens auch schon sehr hochbelastete Menschen mitbringen. Und ja, meine Kernthemen sind neben Trauma auch Hochsensibilität, Bindung und Stressbewältigung. Und zwar nicht nur für Hunde, sondern tatsächlich für Familien. Also ich sage immer, ich bin ja Familienberaterin auch und psychologische Beraterin. Das heißt, ich begleite Familien vom Kind über Hund und Katz bis hin zu den Eltern zu einem gemeinsamen, entspannteren Miteinander.
Alle Infos zu dir und zu Beratung und Training sind natürlich in den Shownotes. Das heißt, wenn du dich da näher informieren möchtest, was Iris alles für tolle Sachen macht, dann schau unbedingt in die Shownotes. Da kommen wir später aber eh nochmal zu, weil du bietest nämlich jetzt ganz bald einen von deinen tollen Kursen an. Da geht es ja auch um Trauma, gell? Magst du da
ganz
gleich
genau.
Schon mal was sagen?
Ja, ja. Also es geht, es startet seit langem wieder mal mein Kurs Narben auf der Seele, Leben und Arbeiten mit traumatisierten Hunden. Also das sind Videoaufzeichnungen von einem Live-Kurs. Das ist jetzt ungefähr 14, 15 Stunden Videomaterial. Und wir ergänzen das Ganze jetzt um Workbooks mit vielen Aufgaben für Mensch und Hund. Also es geht da nicht nur um den Hund, es geht schon auch um den Menschen. Wie geht's mir in der Situation? Was kann ich verändern, damit der Hund sich besser regulieren kann? Stressbewältigung bei Mensch und Hund, weil das spielt immer eine große Rolle, wenn es um Trauma geht. Und natürlich, wie kann ich mit einem traumatisierten Hund so leben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er das verarbeiten kann, einfach größer ist? Wie kann ich ihn dabei unterstützen, dass er schlimme Erlebnisse besser verarbeiten kann und integrieren kann? Auch für Fachkräfte, Tierärzte, Hundetrainer, Hundefriseure, alle, die vom Prinzip mit traumatisierten Hunden auch beruflich in Berührung kommen, ist das natürlich von Relevanz. Wie kann ich traumasensibel mit Hunden und auch ihren Menschen arbeiten letztendlich.
Ja, super, super toll. Also auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Thema. Super spannend natürlich. Und zwar, ja, so dieses vom Dr. Jekyll zu Mr. Hyde, wie Stress und Trigger dich zu einem anderen Menschen werden lassen. In der Hundewelt, da reden wir ja sehr, sehr oft über Impulskontrolle vom Hund, ne? Und vergessen dabei vielleicht doch hier und da auch das andere Ende der Leine mit dem anderen Säugetier. Und ja, auch da ist ja ne, Nervensystemüberlastung, Stress, du hast das gerade schon gesagt. Und auch da dann vielleicht Situationen, wo man sich denkt, boah, wieso habe ich da jetzt die Beherrschung verloren? Was war da jetzt eigentlich los? Was hat da quasi das Verhalten meines Hundes in mir ausgelöst, dass ich das persönlich nehme und nicht einfach sagen kann, er verhält sich halt, weil er sich verhält und sein Verhalten für ihn Sinn macht und gar nicht gegen mich gerichtet ist, aber irgendwas macht es mit einem selber. Und ja, ich denke, alle, die jetzt zuhören, die kennen vielleicht auch mal so Momente, ne, dass, keine Ahnung, der Hund, der bellt vielleicht zum 10. Mal andere Hunde an oder zieht an der Leine, obwohl man es schon 1000 Mal mit ihm geübt hat, vielleicht auch gewisse Situationen schon ganz oft hatte. Und ja, dann ganz plötzlich, man wird laut, man wird super ungerecht vielleicht, reagiert völlig über, wenn man so reflektiert im Nachhinein, ne?
Ja.
Und denkt sich auch, hä, ich weiß es doch eigentlich viel besser. Was war denn das jetzt da eigentlich gerade? Was ist da mit mir passiert? Und ja, in der Hundebubble, da sprechen wir ja auch oft so von der Löffelchentheorie. Ich wette, das kennst du auch. Oder eben, ich habe ja immer das Stressfass so als Bildnis. Aber lass uns da echt mal über einen Menschen reden. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir so dieses Explodieren haben?
Ja. Also eigentlich ist es tatsächlich egal, ob wir über das menschliche Gehirn sprechen.
Ja.
Gleich ein Grün. Also wir Menschen unterscheiden uns neuronal tatsächlich herzlichst wenig von unseren Hunden. Mhm. Also vielleicht von irgendwelchen Würmern, ja. Von anderen Säugetieren tatsächlich so gut wie kaum und auch von anderen Wirbeltieren. Da ist sehr viel Gemeinsamkeit da. Aber was passiert? Also vom Prinzip ist es so, dass ja unser Nervensystem, und da gehört jetzt nicht nur unser Gehirn dazu, sondern auch das autonome Nervensystem, im Sympathikus sagt uns ja schon was, wo die Herzfrequenz ansteigt, wir mit wegwollen aus einer Situation, irgendwie schnell agieren. Und da gibt es ein Gegenspiel, auch Parasympathikus, der dann eher so ein bisschen in die Ruhe führt. Und unser Nervensystem, da gehört das alles zusammen, auch letztendlich dazu. Das kennt ja schon unsere Umgebung ab. Droht eine Gefahr? Muss ich handeln? Muss ich nicht handeln? Wenn ich nämlich erst ins Handeln komme, wenn ich mit höheren kognitiven Funktionen erfasst habe, was das Problem ist, eine philosophische Abhandlung führe, dann ist es zu spät, wenn mir der Tiger gegenübersteht. Das Gemeine an der Geschichte ist halt, dass das unser autonomes Nervensystem schon lange bevor wir überhaupt bewusst wahrnehmen, was gerade passiert, schon eine Handlung initiiert. Und da ist es so, dass wenn ich zum Beispiel latent schon gestresst bin, schlecht schlaf, mein Hund, der zum Beispiel traumatisiert ist, oder muss nicht mal traumatisiert sein, es reicht ein Welpe, der einfach meinen Schlaf raubt, ja, also Schlafdefizit zum Beispiel. Oder auch einfach Stress in der Arbeit mit der Familie und. Dann gehe ich mit dem Hund spazieren, bin unausgeschlafen, bin unentspannt, habe Stress, habe Zeitdruck. Dann ist es so, dass, du hast das Fass erwähnt, wir nennen das häufig, das Fass schon recht voll ist und es nur noch der Tropfen reicht. Mhm. Vom Nervensystem her betrachtet, würde ich es so formulieren, dass unser Nervensystem schon eigentlich im Gefahrenmodus mehr oder minder läuft, weil durch diesen Dauerstress wird unsere innere Alarmanlage, das ist die Amygdala im Gehirn, also das ist ein Hirnareal, so ein bisschen daueraktiviert. Also das ist so, wie wenn wir eine Alarmanlage daheim haben und ständig drr, 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 drr. Dann kann es halt sein, dass es irgendwann Fehlalarm gibt. Und ähnlich ist es halt auch mit der Amygdala, die wird einfach sensibilisiert durch chronischen Stress vor allem. Und somit beeinflusst zum Beispiel auch Stress, dass wir dann schneller explodieren, weil der Amygdala dann schreit, boah, gefährlich. Also unser System dann auch entsprechend schneller auf wieder gestresst reagiert auf gewisse Reize. Das heißt, wir sind einfach schon sensibilisiert. Wenn ich jetzt aber aus dem Urlaub komme, tief entspannt bin oder einfach daheim Urlaub gemacht habe, tief entspannt bin, alles in Ordnung ist, ich gut reguliert bin, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich heikle Situationen gut abfangen kann. Mhm. Also es ist einfach so, dass auch wir Menschen unsere Grenzen haben, die häufig schneller enden, als wir das gern hätten. Mhm. Auch was Selbstregulation betrifft, auch Fürsorgeverhalten. Ja? Wenn ein Tag lange ist, geht irgendwann das Fürsorgeverhalten flöten. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel, ich als Familienberaterin arbeite ich auch mit Eltern, mit Kindern, vor allem mit Säuglingen, Kleinkindern, das Konzept von der Good Enough Mother. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wenn du anstrebst, perfekte Mutter oder der perfekte Vater zu sein, dann kannst du nur scheitern, weil du bist ein Mensch und irgendwann bist du müde, du hast mal Migräne, du kannst nicht mehr, es war der Tag anstrengend, Baby schreit viel, Kind ist anstrengend, schmeißt mit Sachen rum oder eben Schlafdefizit. Oder einfach nur ganz normale Alltagswahnsinn. Ja, da braucht noch gar nichts Schlimmes passieren. Und irgendwann geht uns die Feinfühligkeit flöten, weil sich's nicht mehr ausgeht. Und das ist okay, das ist menschlich. Die Frage ist halt, wie gehe ich mit um? Ja? Und deshalb gibt es eben dieses Konzept auch von the good enough mother, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern wenn ich einen gewissen Prozentsatz, also ich sage jetzt mal 70-80% erreicht, dann bin ich echt schon hammergut unterwegs. Ja? Manchmal reicht auch bei weitem weniger. Ja? Und ja, deshalb, wir könnten das vielleicht auch umwandeln für die Hundewelt. Ja? Good enough Dog Owner oder was auch immer. Ich meine, Dog Owner nicht, aber ja, Frauli und Herrli, dass es das Beste gibt, aber halt nicht immer das Beste sein kann. Es geht halt nicht immer. Ja. Und da geht es halt auch darum, dass wir unsere Erwartungshaltung an uns selbst ein Stück weit anpassen. Was kann ich noch schaffen? Was ist machbar? Und auch vielleicht für uns selbst ein Stück weit lernen. Und wie kann ich wieder, wenn ich mal merke, ich schaffe es gerade nicht mehr, in die Selbstregulation zurückfinden. Idealerweise bleibe ich dort, aber es wird halt nicht immer so sein. Ja. Und dass wir halt dann plötzlich explodieren, das ist halt dann häufig einfach, dass unser Nervensystem schon sensibilisiert ist oder einfach auch schon vielleicht erschöpft, müde ist, und einfach viel schneller auf Reize reagiert, als es das tun würde im entspannten Modus.
Mhm.
Und wenn mir das oft passiert, es gibt nämlich Menschen, denen passiert das ständig, dass sie explodieren, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, hinzuschauen und zu reflektieren, was braucht es, damit mein System generell runterfahren kann. Weil es kann schon sein, dass ich so in einem Dauererregungslevel bin. Es gibt Menschen, die rennen ihr ganzes Leben in einem Dauerkampfmodus rum, ärgern sich über die Kollegen, schimpfen, nichts passt, alles ist doof und überhaupt und ständig Konflikte und Streit dort und da. Das ist schon so ein bisschen Hinweis, dass ich vielleicht so latent in diesem Dauerkampfmodus bin oder die auch nie zur Ruhe kommen. Ja, sich nicht mehr dieses immer was tun müssen, in jeder freien Sekunde was tun müssen. Ja? Und sich dann aber warten, dass der Hund, wenn sie selbst tun, tief entspannt neben ihnen liegt, während sie tun. Und das funktioniert halt dann meistens nicht.
Ja, bei Ausnahmefällen mit Sicherheit schon. Es gibt ja,
ja
manche Hunde, aber das ist halt definitiv, kennen wir aus unserer
Ausnahme.
Arbeit, das ist nicht die Norm und schon gar nicht im Welpenalter
oder
in der Junghundphase oder so.
Ja,
genau.
Und da gibt es halt meistens auch noch den zweiten, der die Ruhe hat. Ja, und das
eventuell.
Ja, aber ja, natürlich, Ausnahmen bestätigen schon.
Ja, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, das finde ich oder bekomme ich auch immer wieder so als Feedback aus meiner Community, dieses Druck rausnehmen. Ne? Weil in dem Moment, wo ich eben sage, ich bin gut genug und ich tue mein Bestes, man spürt das auch, ne? Finde ich ganz wichtig. Man spürt das grundsätzlich, ob jemand so im Team von einem ist oder eher so dagegen ist. Ne?
Ja.
Und alleine, wenn man schon sagt, ey, ich gebe echt mein Bestes, aber ich muss auch in meinem eigenen Team sein und zu mir auch nett sein, dass alleine das den Druck nimmt und dadurch wird es ruhiger irgendwie, ne? Weil man nicht mehr diesen Druck hat, dieser Perfektion hinterherrennen zu müssen.
Ja.
Und das finde ich auch ganz wichtig, sich gerade so, ne, in Zeiten von Social Media immer wieder klar zu machen, dass dieses Druck rausnehmen, sich nicht vergleichen und so weiter, dass das urwichtig ist. Genau, du hast eh schon gesagt, dass das Fass so am Überlaufen ist, der letzte Tropfen. Ne? Es ist in den Situationen ganz oft dann nicht das eine dieser Tropfen der Auslöser, sondern das volle Fass, was du gesagt hast. Ne? Und wie verhält sich das da? Wir haben jetzt über Trauma gesprochen, auch Trigger hast du angesprochen. Wie verhält sich es damit? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja. Also ich kann mal sagen, unsere jetzige Reaktion letztendlich ist ja vom Prinzip das Ergebnis unserer bisherigen Geschichte. Also ich reagiere nicht jetzt so, wie ich reagiere, weil es jetzt gerade einfach so ist, sondern da gibt es einen Grund, warum ich so reagiere. Und das fängt natürlich ganz früh an, wenn man da ganz zurückgehen will. Ein Stückchen Genetik spielt natürlich auch eine Rolle, aber tatsächlich in Relation zum Umfeld vernachlässigbar. Ja, also das Umfeld spielt eine große Rolle. Das fängt schon an in Uterin, im Mutterleib zum Beispiel, wie die Stressachsen geprägt werden, wenn die Mutter schon sehr gestresst ist. Also tatsächlich ist die Genetik wahrscheinlich weniger wichtig, also spielt auch eine Rolle, gerade wenn es um Gendefekte und so geht, aber weniger wichtig als, wie ging es der Mutterhündin zum Beispiel? Ist das eine Linie, die nervös und unruhig ist, weil das wird weitergegeben? Oder ist das eine tiefenentspannte Linie zum Beispiel? Ja? Also da passiert schon ganz viel, wie wir geprägt werden, ob wir eher schon so ein latent gestresst auf die Welt kommen, mehr oder minder. Und dann vor allem auch, was passiert in der frühen Umwelt? Gibt es da eine förderliche, feinfühlige frühe Umwelt oder eine schädliche Umwelt? Und da wissen wir, dass gerade frühkindliche Erfahrungen, schädliche Erfahrungen nachhaltig prägen. Wiederum, wir sind wieder beim autonomen Nervensystem, einfach unser Nervensystem geprägt wird auf Gefahr und auch unser Gehirn letztendlich, also nicht nur das autonome, sondern auch das zentrale Nervensystem. Wir werden programmiert auf eine gefährliche Umwelt. Und da kann es dann sein, dass dann im Menschen, also das merken wir auch bei Erwachsenen oder bei Jugendlichen zum Beispiel, dass sie dann viel heftiger reagieren, schneller gestresst sind, schneller auf Stressoren reagieren. Und wenn da halt ein Trigger ums Eck kommt, ein Trigger ist vom Prinzip etwas, was für mich traumarelevante Erinnerungsinhalte bringt. Das kann zum Beispiel ein Geruch sein von der Person, die mir Gewalt angetan hat. Das kann der Geruch vom Apfelkuchen sein von der Oma, die mich, wenn ich ihn kosten wollte, mit dem Kochlöffel verprügelt hat. Das kann ein Bild sein, Handheben beim Hund ist häufig ein Trigger. Stockhut, Alkoholgeruch ist beim Hund häufig ein Trigger. Die Kombi ist meistens ganz heftig. Also Hunde, die bei mir landen, wo es wirklich um Trauma da geht, ganz häufig sind da Trigger von dabei. Und das sind einfach unbewusst. Ja, das sind unbewusste Erinnerungsinhalte, die uns sofort in diese Situation versetzen wie damals. Das heißt, wenn ich jetzt etwas erlebe, was existenziell bedrohlich war, ja, und das muss auch nicht immer das große Lebensevent sein, das kann auch zum Beispiel ständige Demütigung sein in der Kindheit. Bist nichts wert, du kannst das nicht. Was glaubst denn du überhaupt? Und na bitte, was stellst dich denn vor den Spiegel? Schaust dir eh nichts gleich. Man glaubt gar nicht, wie viele Menschen sowas erleben. Das ist auch Gewalt übrigens, ja, und löst im Gehirn ähnliche Schäden aus, letztendlich wie auch körperliche Gewalt. Da gibt es neuere Studien zu, dass es ähnliche Effekte hat, verbale Gewalt. Und das ist halt bei Menschen, das macht man beim Hund meist nicht so, aber beim Hund könnte das äquivalent sein, ihn klein halten, ja, ihn immer wieder, also auch ängstigen, indem man nichts darf, indem man ständig kontrolliert, ihn ständig untermacht, ja, ihn ständig anfahrt und der Hund weiß gar nicht, was er getan hat, ja. Auch das, ja, kann vor allem, wenn das ständig ist und der Hund oder das Kind sich nicht entziehen kann, ist es genauso traumatisierend. Ja, das ist halt nicht dieses eine große Lebensevent, aber es macht was mit uns und es prägt unser Gehirn und es prägt unser gesamtes Nervensystem und wie wir auch mit anderen Menschen oder Tieren umgehen. Und Trigger können halt Jahrzehnte später von jetzt auf jetzt auftauchen. Selbst wenn man schon glaubt, man hat alles durch und bearbeitet, kann Trigger ums Eck kommen. Elternschaft zum Beispiel löst das aus. Ja, also ja. Geburten, bei Männern auch, bei Frauen halt nochmal ein Stückchen heftiger, weil die auch die körperliche Erfahrung ja mitmachen. Aber auch Elternschaft im Sinne von Hund übernehmen kann viel auslösen. Ich habe das mal, das war total entzückend, sicher schon 15 Jahre her, eine Psychotherapeutin, die mit ihrem Hund bei mir war, Welpen oder Junghund und übernommen hat und gesagt hat, es sagt einem niemand vorher, dass ein Welpe übernehmen genauso anstrengend ist wie ein Baby, ein menschliches Baby am Anfang. Es geht halt schneller, ja, weil ein menschliches Baby hast du jahrelang Schlafdefizit, beim Welpen hoffentlich nicht jahrelang. Aber es ist, wir sind in der Fürsorgerolle und dieses jemanden versorgen müssen. Bedürftigkeit ist häufig ein Trigger. Viele Menschen halten es nicht aus, wenn wer anderes bedürftig ist, weil sie vielleicht selber Bedürftigkeit erlebt haben, die nicht erfüllt wurde. Oder bei mir zum Beispiel, ich bin da ganz ehrlich, meine Ridgeback-Hündin, und ich meine, Ridgebacks sind sture Hunde, die sagen gern mal nein, für mich war ein Trigger, wenn die mich ignoriert hat. Das kannst du dir vorstellen, das war anstrengend. Ja. Ich habe natürlich lange gebraucht, das zu verstehen, das war Anfang 20 damals und Anfang Mitte 20 und da habe ich dann auch begonnen, mit dem Studium eben und auch beruflich mit Trauma und auch Bindung auseinanderzusetzen, habe auch geforscht im Bindungsbereich und Stressbereich und da kommt man ums Trauma nicht drum rum, also Bindungstrauma da zum Beispiel. Und da wurde mir dann bewusst, das ist ein Trigger. Ich habe mich immer so geärgert. Das war wieso reagiert dieser Hund?
Man nimmt es persönlich.
Ja, so richtig persönlich. Das gibt's ja nicht. Ja. Und mich hat es dann so gefrustet, noch mehr gefrustet, dass ich mich dann ärgere. Irgendwann habe ich dann verstanden, got it. Das ist Teil meiner Geschichte des Nicht-Gesehens und Nicht-Gehört-Werden. Ja. Und dazu braucht es jetzt auch nicht das große Live-Event, sondern ein ganze Kindheit lang nicht gesehen und nicht gehört. Man reicht völlig aus. Ja? Und das beeinflusst uns, wie wir sozial interagieren. Und wenn ich das für mich nicht klar werde oder auflöse, ja, und das geht nur, indem es mir bewusst wird, dann wird das im Hintergrund stetig mitschwingen. Mhm. Und jedes Mal, wenn eine Kollegin mich gerade nicht hört, weil sie gerade im linken Knie ist, sie zwickt und sie abgelenkt ist, ja, was nichts mit mir zu tun hat, oder mein Mann gerade Headset drin hat und ich sehe das nicht und er eigentlich ein Meeting hat und zuhört und deshalb mich nicht wahrnimmt, und würde das jedes Mal zu einem Konflikt in mir und vielleicht auch mit der Person führen, wenn das noch mitschwingt im Hintergrund, sobald ich das nicht auflöse. Und das können auch Tiere mit uns machen. Dazu brauche ich keine Elternschaft. Ja, die Elternschaft macht es nochmal intensiver, weil es nochmal eine andere emotionale Ebene ist. Aber auch einen Hund ins Leben übernehmen kann ähnliche alte Geschichten hochholen, wie neue Partnerschaften einem erwachsenen Menschen oder eben mit einem Baby, das in die Familie kommt.
Eigentlich alles, was so unser soziales Gefüge beeinflusst und, genau. und ist. Ne?
Mhm. Ob wir auch ein bisschen in diese Fürsorgerolle rein theoretisch gehen sollten oder einfach auch uns ja auch emotional öffnen, oder? Hoffentlich tun wir das ja auch unseren Hunden gegenüber. Und ja, da
und ist auch eingeschränkte Selbstwirksamkeit, so Selbstbestimmung wird gemindert. Ich habe tatsächlich vor, ich glaube, 1,5, 2 Wochen ein Posting über den Baby Blues, also über den Welpen Blues gemacht. Weil ich das öfter hatte, jetzt auch in letzter Zeit in der Beratung, dass viele da gar nicht so drauf vorbereitet waren, weil man dann halt auch, ne, auf Social Media nur so, ja, der Welpe und es ist so eine schöne Zeit und alles ist so toll und viele stellen sich da gar nicht so drauf ein, auf all das, was du auch gerade angesprochen hast, genau. Ja, super. Und jetzt lass uns da mal so den Schwung zur Impulskontrolle bringen. Mhm. Weil klar, ne, in aller Munde, Hunde sollen hier und da Impulskontrolle zeigen. Überall gibt's Kurse für bessere Impulskontrolle und wie man es dem Hund nicht angeblich beibringt. Und dann fällt einem auf, wir haben das da vielleicht auch so das Ding mit, es ist eine endliche Ressource, sich zu kontrollieren, verbraucht einfach quasi Energie und Kraft und ist mental eventuell auch super anstrengend. Und wir haben ein deutlich weiterentwickeltes Gehirn, das muss man da ja auch nochmal mit reinbringen, gell? Dass wir eigentlich vom Prinzip als erwachsene Menschen nochmal andere Leistungsfähigkeit diesbezüglich haben als Hunde. Und trotzdem fällt es uns Menschen auch schwer und wir müssen ganz klar sagen, ey, da gibt's Momente, da hätte ich impulskontrollierter handeln dürfen, können, wenn man reflektiert. Und ja, gibt's da Regulationsstrategien, eben auch so Trainingsangebote wie für Hunde quasi, für uns Menschen? Beziehungsweise wo ist denn da auch der Unterschied oder wie beeinflusst sich Impulskontrolle und Regulation?
Ja. Also vom Prinzip sind zwei ähnliche, aber unterschiedliche Dinge. Und die Selbstregulation ist einfach die Basis. Ja, sagen wir mal so, also die Selbstregulation können wir als übergeordneten Begriff verstehen. Also da geht es darum, dass ich meine Emotionen regulieren kann, auch meine Gedanken. Ja, ich kann ja auch, ist auch die Frage, bestimmen mich meine Gedanken oder bestimme ich meine Gedanken? Ja, also wer kontrolliert da wen? Ja. Weil vom Prinzip ist es ja wohl möglich, dass ich auch meine Gedanken regulieren kann, wenn da negative Gedanken kommen, dass ich sage, okay, ich nehme das jetzt wahr, ich weiß, wo das herkommt, aber es ist okay, es hat nichts mit mir gerade zu tun. Ja, eigentlich nicht mein Teil, nicht mein Gedanke, du darfst da gehen. Auch das ist möglich, das können wir lernen. Und das heißt, die Selbstregulation oder Regulationsfähigkeiten geht eben über Emotionen und Gedanken und letztendlich auch, dass wir darüber auch unser Nervensystem beeinflussen können. Ja, ich kann gezielt, reguliert, in der Ruhe sein, in der Entspannung sein. Und auch wenn mal ein Stressor kommt, gute Selbstregulation heißt nicht, dass ich nie gestresst bin. Das ist surreal, weil ohne Stress würden wir nicht überleben. Ja, ganz wichtig. Aber also im Sinne von, weil wir dann gar nicht mehr handeln würden. Wir würden auch ohne Stresshormonausschüttung in der Früh gar nicht aufstehen. Würden wir einfach liegen bleiben. Ja, also wir brauchen so ein bisschen auch diese Stresshormonausschüttung, das sind wichtige Stoffwechselhormone. Aber die Frage ist, wenn es mal ein bisschen drüber schießt, ja, wenn da mal plötzlicher Stressor ist, irgendwas, was mich ein bisschen aus dem Konzept bringt, kurzfristig oder auch längerfristig, ist die Frage, wie gut kann ich mich regulieren, dass ich wieder in diesen Ruhezustand zurückkehre? Also zum Beispiel, wie gut kann ich mich regulieren, wenn ich einen Welpen übernehme und Schlafdefizit habe, dass ich trotzdem noch irgendwie ganz gut zurecht kann. Aber es ist so diese Emotionsregulation als Überbegriff oder generell Selbstregulation, also um in einen angenehmen Zustand zu kommen. Und die Impulskontrolle ist ein Teilaspekt davon. Da geht es dann darum, wie kann ich mit kurzfristigen Impulsen, mit Ärger, mit Wut, mit Frust, mit Trauer, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich das kurzfristig jetzt in dem Moment auch kontrollieren. Das heißt, Selbstregulation ist ein bisschen die Fähigkeit, meinen Erregungszustand generell, Emotionen, Gedanken, Stresslevel zu steuern. Und die Impulskontrolle ist so ein bisschen diese bewusste auch Verhinderung von einer Impulsreaktion, die vielleicht nicht so gewünscht ist. Mhm. Ja. Das heißt, die Regulation zielt mehr auf die Ursache ab, dass ich so an der Basis arbeite, an der Intensität des Gefühls zum Beispiel, an meinen Gedanken, die mir vielleicht nicht gut tun, dass ich die so reguliere und ändere, dass sich das wieder für mich gut anfühlt. Und die Impulskontrolle ist auf der Symptomebene vom Prinzip, dass ich auf der Verhaltensebene mich da gut in dem Moment kontrollieren, regulieren kann. Zum Beispiel mein Hund, der Vivo, also ein Therapiebegleithund, der liegt da auch gerade neben mir. Der ist an sich super selbstreguliert. Das ist wir sind Faultiere, wir sind eine Faultierfamilie, muss ich gestehen. Und wir haben 2 Faultierhunde, das passt wunderbar zu uns. Kein Ritschbeck mehr. Und er ist wunderbar selbstreguliert, er kann extrem gut mit Emotionen umgehen, auch mal, wenn es ein bisschen mehr hergeht, auch in einer Beratung zum Beispiel, wenn es mal emotionaler wird von Klientenseite. Aber er hat so ein Ding, wenn wir spazieren gehen und da ist meistens dann sein Auslöser einfach Hose anziehen bei mir, wenn ich mein Auto jemanden ansehe. Da funktioniert es mit den Pulskontrollen nicht mehr so gut. Da windelt er und springt und bellt auch mal einmal und da haut es ihm, sag ich mal, den Vogel raus, ja. Der kann aber eine Minute später wieder tiefenentspannt sein. Mhm. Ja, aber in dem Moment schafft es gerade nicht seinen Puls im Griff. Er sich so, so freut. Und das ist aber Freude. Ist keine Wut oder kein Frust. Ja. Mhm. Das heißt, er hat generell eine gute Selbstregulation. Aber in dem Moment geht ein bisschen die Impulskontrolle flöten. Ja. Und so geht es uns halt allen. Uns geht immer wieder mal die Impulskontrolle flöten. Das ist immer wieder Konzept. Good enough, Mother. Wir können nicht immer 100% feinfühlig sein. Ja. Mhm. Aber die Grundvoraussetzung ist einfach idealerweise eine gute Selbstregulation. Weil wenn die Selbstregulationsstrategien oder generell Selbstregulation schon per se schlecht sind, dass ich mich selber schlecht spüre, nicht gut wahrnehme, meine Gedanken mich bestimmen, da immer ganz böse Gedanken kommen, ich bin nichts wert, du kannst es nicht, oh, da fühlt sich gleich wieder auf, der Hund, oh mein Gott, die Nachbarn werden das gleich sehen, ich kann gar nicht mehr außer Haus gehen, ach Gott, so peinlich, wie sich mein Hund aufführt, oder ich habe schon wieder alles falsch gemacht, das ist ja alles meine Schuld, da bin ich gedanklich nicht mehr sehr gut reguliert. Da übernimmt meine Gedankenwelt gerade mich, sozusagen. Ja. Kontrolliert mich. Oder eben ich in eine Trauer kipp und mich ärgere und wütend bin und nach Hause komme und mich stundenlang, wochenlang, monatelang ärgere, ja, über diesen Hund, über den Nachbarn, über wen auch immer, dann bin ich auch nicht mehr sehr gut reguliert. Mhm. Und dann ist die Impulskontrolle natürlich schon nochmal schwieriger. Ja. Wir können aber lernen, eben Emotionen und Gedanken zu regulieren. Wir können selbst, wenn wir super schlecht selbstreguliert sind, wieder lernen, in die Selbstregulation zu kommen. Und wir können auch Impulskontrolle lernen. Es ist halt nichts, was von heute auf morgen passiert. Mhm. Und wenn ich bei mir selber merke, irgendwie, ja, ständig meine Gedanken, sie trifft schon zu, ja, dann wäre das auch sehr, sehr wichtig, bei sich selbst mal hinzuschauen, weil Hunde spüren das. Ich habe Fälle erlebt, wo du konntest von außen keine Verhaltensveränderung beim Menschen beobachten. Mhm. Ja, es war auf Video gefilmt, wir haben es uns auch nochmal angesehen und ich bin als Verhaltensbiologin tatsächlich recht gut geschult im Beobachten. Ich konnte keinen Unterschied sehen, nicht für mich als Mensch merkbar. Der Hund hat jegliche Kooperation eingestellt. Mhm. Und auf meine Frage hinaus, also ans Frauli, ich sehe nicht, was sich verändert hat. Wir haben eine simple Übung gemacht, Handtarget, Hund soll den Hund die Hand. Habe ich gesagt, ich sehe nicht, was ich, von außen sehe ich nichts, aber was hat sich denn bei dir gerade verändert? Und das Frauli sagt, na, ich habe mir gedacht, der checkt das eh nie. Mhm. Und in dem Moment, wo das Frauli diesen Gedanken hatte, hat der Hund jegliche Kooperation eingestellt. Mhm. Wir haben das wirklich auf Video, habe ich mir das x-mal angesehen, das ist faszinierend. Und in dem Moment, wo ich spazieren gehe und ich sehe den Hund und denke mir, oh je, das geht schief, habe ich schon um einen gewissen Prozentsatz die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es schief geht. Muss nicht sein, aber wenn ich mir denke, oh, da ist ein Hund, könnte knapp werden, aber schauen wir mal, wir gehen noch schnell dorthin, komm, Vivo, schnell, komm, wir gehen dahin. Super gemacht, sind die Chancen ganz anders, als wenn ich stehen bleibe und sage, oh je, das geht schief. Und mit sagen meine ich mir innerlich vorsagen. Mhm. Ja. Und da können wir schon gut dran arbeiten. Und wenn wir es beim Hund wollen, macht es auch Sinn, bei sich selbst anzusetzen. Mhm. Macht immer Sinn, auch wenn man es beim Kind will.
Ja, auf jeden Fall, wie du sagst, ne? Und sei es halt nur, jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, ins Handeln kommen, ne? Dass man dann nicht im Freeze in quasi diesen Gedanken ausgeliefert ist, sondern nach dem Gedanken dann sagt, aber wir kommen jetzt erstmal ins Handeln und dann schauen wir mal, ne? Dann haben wir da schon was ganz anderes gemacht. Ja, was könntest du jetzt meiner Community quasi mal konkret mitgeben, wenn so eine Situation ist? Ich merke jetzt platzt mir gleich der Kragen. Was kann da so der erste Schritt sein?
Ja, tatsächlich ganz was Simples, und das ist gar nicht so simpel, wie es sich anhört, ist atmen und innehalten. Mhm. Es ist total faszinierend. Wir Menschen haben die Tendenz, in Stresssituationen die Luft anzuhalten. Und in dem Moment, wo ich die Luft anhalte, genau, was sieht's bei dir gleich? Also, wenn du die Luft anhaltet, ja, was passiert? Die Augen werden größer, Mimik spannt sich an, das ist richtig,
Rücken die Anspannung, alles,
Schultern werden hochgezogen, also da ist ganz viel Spannung, das ist so ein, erstens spürt es der Hund total, ja, und steigt sofort drauf ein, mit, oh mein Gott, die Situation ist total gefährlich, ich muss was machen, aber selbst wenn da gar kein Hund anwesend wäre, es ist ein irres Spannungslevel dann einfach in mir, ja, das System geht wieder in einen Notfallmodus, weil atmen brauchen wir zum Überleben. Also man fällt jetzt nicht tot um, wenn man die Luft anhält.
Ja,
nein,
ja, ja.
Trotzdem, es führt uns in einen Notfallmodus. Und wir machen es eben aus einem Notfallmodus heraus und es fördert den. Daher, das Leben hört sich so kitschig an, aber das Leben wieder in den Fluss bringen heißt atmen, den Atem fließen lassen. Und wenn ich es schaffe, in einer Situation, wo ich mir denke, oh je, das geht sich nicht mehr aus, zu atmen, dann habe ich schon bewusst atmen, habe ich schon echt viel geschafft. Ja, und auch innehalten anstatt schnell irgendwas. Ja, weil dieses schnell irgendwas ist dann meist auch nur eine Affekthandlung. Und erst im Nachhinein dann merke, oh, hätte ich eigentlich anders machen können. Wenn ich aber mal kurz innehalte und atme, kann ich ins Denken kommen und kann bewusster handeln, als wenn mein Nervensystem die Handlung für mich übernimmt. Weil dieses schnell, das ist nicht das Denken, das ist das Nervensystem, das sagt, Gefahr, renn oder kämpfe. Ja, doofer Hund, zeig's ihm. versus, okay, der Hund ist doof, er nervt mich, aber aber ich weiß, er kann gerade nicht anders. Bin ich schon wieder ganz anders unterwegs. Als wenn meine Emotion, also wenn sozusagen mein Nervensystem für mich übernimmt. Und das hört sich so simpel an, tatsächlich ist es das gar nicht. Gerade für Menschen, die in Stresssituationen sehr schnell im Kampf, Flucht- oder Ohnmachtszustand die merken gar nicht mehr, dass sie die Luft anhalten.
Ja, genau.
Und eigentlich geht es da ganz viel auch um Achtsamkeit. Ja. Und es gibt natürlich ganz viele Tools, wie ich Regulationsstrategien fördern kann. Das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen dieser Stunde. Gibt es natürlich für Hunde Übungen, Emotionsregulationsstrategien, aber da finde ich eben ganz wichtig, dieses Sicherheit vermitteln, Vertrauen fördern. Das heißt, der Hund braucht ganz viel Co-Regulation, weil der selber nicht lernen kann, seine Gedanken zu kontrollieren. Das funktioniert halt beim Hund nicht auf dieser Ebene. Das ist ähnlich wie mit Kindern. Da kann ich auch nicht sagen, hey, lern deine Gedanken kontrollieren. Funktioniert nicht. Aber ich kann co-regulieren und meinen Hund dazu dabei unterstützen, in die Ruhe zu kommen. Das erfordert, dass ich selbst gut reguliert bin. Und das eben kann ich durch Achtsamkeitsübungen, durch bewusste Atmung, durch Selbstreflexion. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die ich auch in meinem Kurs Namen auf der Seele auch für einen Menschen thematisiere. Also wenn es darum geht, mit traumatisierten Hunden zu leben und zu arbeiten, geht es auch darum, mich selbst ein bisschen zu reflektieren, wie ist mein Stresslevel, wie gehe ich mit Stress um, wie so kleine Entspannungstools, ja, sich selbst spüren Tools, sage ich mal, Achtsamkeitstools, also auch das wird jetzt noch in den Kurs hinzugefügt, weil es ganz wichtig ist, ja.
Und wir haben ja für den März auch wieder deine Teilnahme bei mir in der Membership schon ausgemacht.
Genau.
Und da haben wir ja auch das Thema, wo es dann um die Regulation des Menschen geht. Da packe ich auch einfach mal den Link in die Shownotes. Da bist du dann im März bei uns in der Membership.
Da fokussieren wir uns dann ganz eben auf, wie kann ich Regulationsstrategien ein bisschen auch dann noch fördern als Mensch und im Kontext Hund dann halt auch in gewissen Situationen zum Beispiel.
Ja, heißt abgekürzt, Hundetraining ist 50-50 quasi, ne? Auch der Mensch muss quasi sein Nervensystem trainieren beziehungsweise daran arbeiten und auch darauf aufpassen. Ich denke generell, wie du auch gesagt hast, ne, dieses sich auch bewusst machen ist ja schon ein Riesenschritt, wenn man überhaupt fühlt, was da so mit einem los ist, weil man dann ja auch schon zeitiger eingreifen kann und nicht erst quasi, wenn die Lawine schon am Rutschen ist, sondern eben davor schon spüren, oh, es wäre jetzt keine gute Idee, das Training durchzuziehen, was ich mir heute überlegt hätte, weil, weiß ich, in der Arbeit war es schon so stressig oder das und das ist passiert. Und dann, ich sag mal so, so locker auch sein zu können, zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, wir verschieben das und stattdessen machen wir uns eine spaßige Stunde im Wald, wo wir ganz allein sind oder so. Ne?
Genau, ja.
Sowas wäre ja alles Vorbereitung, damit die Lawine gar nicht rutscht.
Kommt, ja. Also ich sage immer, weil du es gemeint hast, so 50-50, ich erhöhe, ich gehe mit der Höhe. Also ich finde, Hundetraining ist zum großen Teil Menschentraining oder Menschentraining, nennen wir es Arbeit mit Menschen, weil also die meisten Kolleginnen, die ich kenne und auch ich habe so gearbeitet, ist ja, dass nicht wir mit dem Hund arbeiten, sondern wir dem Menschen vermitteln, wie der seinen Hund trainiert und mit ihm entspannter leben kann. Das heißt, eigentlich arbeiten wir zu 80-90% mit Menschen. Und ich erlebe das immer wieder, dass Hundetrainer sagen, ah, sie lieben Hunde so sehr und Tiere so sehr und deshalb werden sie Hundetrainer, aber Menschen mögen sie gar nicht. Und ich
bin falscher Job.
Ja, falscher Job, ganz falscher Job, ja. Also ich unterrichte ja in diversen Lehrgängen auch in dem Kontext, also Hundetrainer-Lehrgänge, und muss wirklich sagen, ich sage dann immer, das ist die schlechteste Motivation, die man haben kann, um Hundetrainer zu werden, da wird man einfach nur unglücklich. Wir arbeiten mit Menschen und ich erlebe das ganz oft, dass die Hundehalter schon vorher bei Trainern waren, die das leider gar nicht leben, wo auch die Hundehalter runtergemacht werden, abgewertet, getötet werden.
Ja.
Die sind dann, die rufen mich schon an und sagen, ich will eigentlich gar nicht kommen, weil ich fühle mich schon so schlecht, wenn ich zu einem Hundetrainer gehe. Und sage ich, ich bin eh keine Hundetrainerin. Mhm. Eigentlich eine psychologische Beraterin und Hundeverhaltensberaterin. Also wir reden einfach mal und schauen, wo es uns hinführt. Ja. Ganz ein anderer Ansatz. Das ist ein anderes Abholen. Es geht, wenn sich der Mensch nicht wohlfühlt, dann mache ich mit dem Hund auch keine Fortschritte.
Nee, weil der Mensch ja auch derjenige ist, der das ganze Leben für alle Beteiligten gestaltet. Ja. Ne? Der überlegt sich, wo fahren wir hin? Machen wir jetzt doch das Training, obwohl ich eigentlich keine Ressourcen mehr habe? Ne? All sowas, das ist ja in der Menschenhand quasi. Und dementsprechend der Hund dann ausgeliefert den Situationen ganz oft. Absolut, ja. Und das Verständnis, ich sage auch immer, Wissen ist Macht quasi, ne? In dem Moment, wo man merkt, die Menschen verstehen ihren Hund viel besser und verstehen auch sein Handeln besser, handeln sie auch anders und reagieren auch anders oftmals.
Das stimmt, ja.
Mhm. Wie sieht die Arbeit an Triggern eigentlich konkret aus oder kann die aussehen? Ich meine, ne, es ist ein Podcast, keine psychologische Beratung, völlig klar. Aber auch da, ich will nur so ein bisschen Awareness machen, weil es gibt auf Instagram natürlich dazu, ne, Kurzvideo, Anleitung, macht dies und das und dann oder bucht das Coaching bei mir, wo man definitiv auch sieht, da hat jemand gar nicht wirklich so diese Ausbildung dazu und ne, Coaching darf man ja alles nennen. Das ist ja mittlerweile auch so. Drum möchte ich da so. Bei uns halt schon, ne? Drum möchte ich da so ein bisschen Awareness auch schaffen, wenn ich dich quasi schon an der Strippe habe.
Naja, ich meine, da gibt es jetzt hunderte von Möglichkeiten und Strategien. Es gibt auch verschiedenste Psychotherapie oder auch Beratungskonzepte und Bereiche. Was ich erwähnen möchte. Traumatherapie unterliegt den Traumatherapeuten, also den Psychotherapeuten im Humanbereich, die auf zusätzlich noch auf Trauma spezialisiert sind. Die müssen sogar eine Weiterbildung machen. Ja? Mhm. Also wir im Hundeverhaltenskontext gehen dann keine Traumata rein und Co. Das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, auch im Hundetraining, auch wenn ich den Kurs Namen auf der Seele, Leben und Arbeiten mit traumatisierten Hunden anbiete, danach ist man kein Traumatherapeut für Hunde, das geht nicht, das geht sich nicht aus. Ja, das ist schon nochmal ein eigener Bereich, aber es ist zumindest mal ein Einstieg in das Thema und vor allem jene, die mit den Hunden leben, eine große Erleichterung und für die, die beruflich arbeiten, ein Zusatztool. Ja? Und Triggerarbeit können natürlich auch nicht Traumatherapeuten machen, aber es ist ein heikles Thema, möchte ich nur erwähnen. Mhm. Und an sich geht es mal darum, im ersten Schritt muss ich mir mal über Trigger bewusst sein, ja, und wie ich da bin. Also das heißt, es wird einfach viel mit dem Nervensystem gearbeitet. Also das ist der Ansatz, den ich lerne oder auch gelernt habe, ist, dass wir auch viel über den Körper gehen, mit dem Nervensystem arbeiten. Dieses mal überhaupt, diese, also auch Achtsamkeit letztendlich, diese Achtsamkeit, wie bin ich da, wie spüre ich mich, wie ist meine Atmung, mich wahrnehmen. Da können simple Übungen am Anfang sein, die Hände bewegen, Füße bewegen, mich im Raum orientieren. Ja, da gehe ich noch gar nicht mit Triggern jetzt um, aber da geht's mal drum, überhaupt mein Nervensystem zu regulieren. Und wenn es dann geht drum, mit Triggern umgehen lernen, da brauche ich natürlich schon noch diese, wie du sagst, Awareness, diese Achtsamkeit. Ah, okay, da ist jetzt eine Aktivierung da. wie kann ich wieder eine Ruhe finden? Ja, und da gibt es natürlich viele Tools. Ich habe ja schon erwähnt, wie Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Körperübungen gibt es ganz viele, verschiedenste Therapierichtungen gibt es dann. Ich muss auch vom Prinzip gar nie über ein Trauma reden, damit das Trauma bearbeitet werden kann. Es gibt auch Traumatherapeuten, die überhaupt nicht ins Trauma hineingehen mit Klienten, sondern eben immer im Hier und Jetzt an Triggern arbeiten, am Umgehen lernen mit Triggern, Körperarbeit, Nervensystemberuhigung im Hier und Jetzt. Also es gibt verschiedenste Ansätze. Mhm. Ja. Mhm. Der erste Schritt ist einfach mal, mich zu spüren, wie bin ich da, und zu erkennen, ui, da ist was, das führt zu einer Überaktivierung in mir. Oder auch zu einem Ohnmachtszustand, das ist auch eine Form, also sich in diese, wir nennen es in der Hundewelt häufig erlernte Hilflosigkeit, handlungsunfähig sein. Und wenn ich das mal habe, dann ist echt schon viel getan. Ja. Und dann geht's halt eben drum, okay, welche Tools fühlen sich für mich gut an? Ja, ich habe mit einer Klientin gearbeitet, da ging es darum, dass sie einfach auch da mal wirklich angefangen mit Finger und hat der Hund gebissen und sie hatte posttraumatische Belastungsstörung, war auch in Psychotherapie, das ist immer ganz wichtig abzuklären, dann auch, ob da eher auch eine Unterstützung stattfindet im humanpsychologischen Bereich. Und wir haben halt gearbeitet, wie kann sie mit dem Hund umgehen und sich selber regulieren. Und das Selbstregulieren war halt einfach teilweise nicht möglich. Und wir haben dann wirklich mit Übungen, wir sind mit dem Hund spazieren gegangen, die Zehen bewegen, weitergehen, Finger bewegen, weil Atemübungen waren schon zu viel. Und das, wenn ich das halt nicht erkenne, dann kann ich auch, ich kann tatsächlich auch, wenn ich da falsch rangehe, auch retraumatisieren, ja. Wenn ich da, also deshalb als Hundetrainer tun wir das eben nicht. aber in der psychologischen Beratung arbeite ich halt dann schon mit kleinen Körpertools, Achtsamkeitsübungen, kleinen Atemübungen. Und da geht es halt immer darum, genau hinzuspüren, wie ist das fürs Gegenüber auch immer wieder im Gespräch zu sein. Aber es kann auch einfach sein, dass immer die Atemübung nicht passt. Ja, dann muss ich was anderes machen. Ja, dann mache ich eine bewegte Übung, weil Stillstand nicht zum Aushalten ist, zum Beispiel. Ja. Und ja, also so dieses eine, das tue ich und dann gehe ich mit allen Triggern gut um, das wird es nicht geben. Und verschiedene Trigger können auch verschiedene Reaktionen bei uns auslösen, das muss man auch ehrlich sagen. Aber grundsätzlich auch da wieder atmen und innehalten ist oft schon mal ein guter erster Schritt. Weil wenn ich es schaffe, zu atmen und innezuhalten, bin ich klarer und kann etwas bewusster handeln, als wenn sofort das autonome Nervensystem für mich
übernimmt. Die automatische Reaktion kommt.
Genau.
Ja, aber ich denke, das, was du gesagt hast, war jetzt schon ganz wichtig, ne? Es kann zur Retraumatisierung kommen. Das heißt, es ist, wenn man sich auskennt, eben auch wichtig zu wissen, ich arbeite eventuell auch gar nicht direkt quasi mit der Arschbombe dort.
Ja,
und das finde ich super, super wichtig, ne? dass ja, man sowas auch mal sagt. Und es gibt eben keinen Quick-Fix, keinen, das ist mal schnell und mach mal. Finde ich in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Deshalb war es mir auch nochmal ein Anliegen, dass wir das ansprechen, weil ich natürlich, ne, ich bin doch mehr auf Social Media unterwegs, nicht so viel wie früher, aber durchaus, um halt auch mitzukriegen, was ist so los. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses mein Quickfix hier und mein Quickfix dort, das ist so ein Trend gerade, ne? Das ist so in Mode. Und
ich weiß nicht, ob
ja, verändert hat. Definitiv, aber ich habe das Gefühl, dass das durchaus gerade zunimmt, eben auch ja, durchs Weltgeschehen und alles, ne? Es ist so, jeder hält so gefühlt die Luft an im emotionalen Bereich und das ist so dieses Durchhalten, Funktionieren, weitermachen und bloß nicht ins Stolpern kommen. Und wenn ich mich damit jetzt richtig befasse, dann würde ich ins Stolpern geraten. Das kann ich mir aber in der jetzigen Situation nicht leisten, quasi.
Ja,
ne? Und habe so das Gefühl, es ist überall so viel Druck.
Ja, es ist ja auch irgendwo verständlich, oder? Ich meine, ich vergleiche das immer mit einem Knochenbruch, wenn es jetzt Trauma gab zum Beispiel. Es ist ja wie eine Narbe auf der Seele. Wenn ich einen Knochenbruch habe, eine körperliche Verletzung, dann verheilt das, aber es bleibt ja trotzdem so ein Stück Narbe über, das zum Beispiel durch Wetter angetriggert werden kann. Also das heißt, die Narbe wird dann plötzlich wieder spürbar wetterbedingt. Und ähnlich ist es halt mit Narben auf der Seele, wo einfach eine Wunde da war, die verheilt ist. Aber da eine Wunde da war, bedeutet das, da war was Schmerzhaftes, da ist was passiert. Wenn ich jetzt natürlich zurückgehe, ich meine, ich will ja auch nicht bei dem Knochenbruch dran denken, wie war denn das damals nochmal? Wie hat sich das dann angefühlt und wie hat das denn getan? Und an die Operation, wer erinnert sich da gern zurück? Niemand. Ja. Und ähnlich ist es halt häufig auch mit diesen Narben auf der Seele. Aber das Doofe ist halt, wenn ich da immer diesen Quickfix machen will vom Prinzip, dann kann es halt auch sein, dass es trotzdem im Hintergrund dieser Schmerz ja latent da ist, der immer wieder aktiviert wird. Ja, wenn das noch nicht gut bearbeitet und integriert ist, dann wirkt das einfach und führt dazu, dass wir halt eben in diesen Automatismen drinnen bleiben, weil latent im Hintergrund so eine Trauer mitschwingt oder so eine Grundwut auf die Welt mitschwingt zum Beispiel. Und es kann aber wirklich auch schmerzhaft sein, zu sagen, ich mache jetzt keinen Quickfix, sondern ich will mich dieser Wunde, die scheinbar noch nicht so gut bearbeitet ist, widmen. Das kann halt intensiv sein. Aber wie gesagt, man muss ja nicht so hineinspringen. Da gibt es ja verschiedenste Richtungen und nicht alles ist auch immer gleich ein Trauma, muss man auch sagen. Man muss aber nochmal differenzieren zwischen Quickfix und Quickfix, weil im Hundebereich könnte was anderes verstanden werden und der Quickfix im Menschenbereich. Weil im Hundebereich manchmal auch Quickfix einfach ist, dass schwere, aversive Trainingsmethoden zum Einsatz kommen bei traumatisierten Hunden, weil der Hund ist ja ängstlich und aggressiv, das heißt, dem muss man mal gescheit Grenzen setzen, dem muss man mal gescheit unterordnen und. Und dann sind wir aber ziemlich sicher in der Retraumatisierung wahrscheinlich. Mhm. Vor allem, wenn der eh schon Gewalt erlebt hat, ja. Also das ist, deshalb kann gerade im Hundetraining ist diese schnellen Lösungen sind häufig tatsächlich auch tierschutzrelevant und ein großes Problem. Im Humanbereich findet das ja zum Glück hoffentlich nicht statt, dass wenn jemand Angst vor Spinnen hat, ein Therapeut herkommt und den in einen Raum voller 100 Spinnen setzt und zusperrt und abwartet, was passiert. Im Hundetraining passiert das immer noch, im übertragenen Sinne, ja. Deshalb ist es wahrscheinlich schwierig, das jetzt zu vergleichen. Aber auch im Humanbereich, es gibt halt nicht dieses eine Pflaster, das klebe ich drauf und dann ist die Wunde heil und alles ist erledigt. Aber ja, ein erster Ansatz ist einfach wirklich dieses Innehalten und mal wahrnehmen, wie geht's mir? Dieses, wie geht's mir? Und sich diese Frage auch selber stellen dürfen und selbst auch ehrlich zu sein, und da einfach eben in diesem Jetzt, in dieser Atmung, in diesem Innehalten auch mal sein zu dürfen.
Ja, ich glaube, wir haben einen großen Überblick gegeben. Hast du noch was du der Community mitgeben möchtest?
Trauma ist ein Riesenthema. Stress, definitiv. Eben so, das war jetzt halt wirklich so ein kurzes Hineinspringen. Ich glaube, da kann man Tage, Wochen, Monate drüber reden. Den Kurs habe ich eh schon erwähnt, Namen auf der Seele, Leben und Arbeiten mit traumatisierten Hunden. Also für alle, die eben privat damit zu tun haben oder beruflich und ein bisschen da mehr Begleitung, Unterstützung wollen, auch theoretische Grundlagen. Ich finde es ganz wichtig, wenn wir von Trauma und Stress reden, dass wir auch verstehen, worum es geht, was passiert im Körper. Weil nur wenn wir wirklich verstehen, was passiert da mit uns, können wir es auch erfassen und auch besser verändern, als wenn mein Körper über mich entscheidet, versus ich auch weiß, was passiert da. Deshalb glaube ich, ist das auch ganz wichtig, diese Wissensvermittlung und auch diese Selbstreflexion auch letztendlich. Und ja, also es ist es waren ein paar kleine Impulse, aber es ist ein Riesenthema, da kann man noch sehr viel zu sagen.
Ja, und ja auch ein Thema, was extrem viel Verantwortung hat, dementsprechend für einen Podcast haben wir es so aufgearbeitet, dass es eben, es für einen Podcast passend ist und alles Weitere muss dann intensiv, wo man dann auch tatsächlich Ansprechpersonen hat, ganz wichtig. Alles in den Shownotes, wie gesagt. Ich danke dir für deine Zeit, Iris, und ja, freue mich immer, mit dir zu sprechen. Im März sehen wir uns in der Membership und ja, ihr da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich freue mich über den Austausch zum Posting, und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen vom Podcast. Teilt ihn gerne, sagt es weiter, damit auch mehr Menschen ihn hören, und ich wünsche euch eine schöne Zeit mit eurem Hund und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss, Iris. Ciao.